Auch das zeigt, dass also auch das Motiv, sich politisch zu engagieren, durchaus auch in der Stadtgesellschaft vorhanden ist. Das ist also für mich eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Nachricht und Investition, die wir in den letzten 33, 34 Jahren oder vielleicht überhaupt in den letzten 100 Jahren vielleicht in Magdeburg gehabt haben. Magdeburg ist natürlich auch eine baustellengeplagte Stadt, was erstmal auf der einen Seite ein gutes Zeichen ist, nur eine Stadt, die sich, in der gebaut wird und bewegt sich etwas.
Der Citytunnel ist gebaut, die Brücke ist fertig und auch bei der Intel-Ansiedlung ist alles in trockenen Tüchern. Worum geht's überhaupt noch bei der Kommunalwahl in Magdeburg? Darüber wollen wir heute sprechen im Wahllokal. Mein Name ist Stefan B. Westphal und mitgebracht habe ich heute ganz in Rot
Anna Petersen, die den Kollegen natürlich nicht im Stich lässt. Ja, und damit willkommen zurück bei uns im Wahllokal. Heute bei uns zu Gast Rainer Schweinge, ein langjähriger Kollege. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo in die Runde.
Langjährig ist auch nicht übertrieben. Seit 85 ist der Kollege schon für die Volksstimme in unterschiedlichen Regionen aktiv gewesen, also gut rumgekommen und seit 2002 Lokalchef in Magdeburg, kennt sich also aus und ist immer mit am Start, wenn es hochhergeht. Und damit genau der Richtige für unsere Fragen, die wir hier heute haben, denn es geht um Magdeburg, vor allem um Magdeburgs Politik. Am Anfang machen wir hier mal ein hübsches Fragenquiz. Also noch alle Ergebnisse von der letzten Kommunalwahl im Kopf?
Naja, nicht alle, aber die wichtigsten denke ich schon.
Keine Sorge, wir haben sie mitgebracht.
Ja. Dafür haben wir ja unsere Regie, die hier uns versorgt. Ne? Also Magdeburg ist mit knapp 240.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Sachsen-Anhalt, hat 40 Stadtteile und Simone Boris ist parteilos und ist Oberbürgermeisterin in der Landeshauptstadt. Und bei der vergangenen Kommunalwahl 2019 hat die CDU die meisten Stimmen geholt mit 18,6 und dann ist es so relativ gut zu sehen. Also es gibt einige Parteien, die so um die 15-16% sind. Das sind in absteigender Reihenfolge die SPD, die Grünen, die Linke und die AfD. Und dann geht so fast 10% runter, angeführt von der FDP, kommen dann noch einige, die ihren Hut in den Ring geworfen haben. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie sich das von 2014 zu 2019 entwickelt hat, dann stellen wir erstmal fest, dass die Wahlbeteiligung um 15% gestiegen ist. Ne? Also 2014 gerade mal 38% und dann über 50. Woher kommt's?
Naja, ich denke, die Magdeburger haben einfach erkannt, dass sie mit ihrer Stimme natürlich selbst an der Stadtpolitik mitwirken können. Und dass so nach einem allgemeinen Politikverdrossenheitstief vielleicht, was man dann in den Zwischenjahren hatte, die Leute einfach erkannt haben, dass man wieder mehr Verantwortung übernehmen kann für seine Stadt. Und das geht am besten natürlich mit seiner Stimme und mit der Beteiligung daran, wie der Stadtrat dementsprechend aussieht.
Und verloren haben insbesondere drei Parteien, die SPD mit 8,5%, die Linken mit knapp 7% und die CDU mit minus 6,6%. Und das teilt sich dann weitestgehend auf die anderen auf und da hat die AfD mit einem Zuwachs von 9,6% die meisten Stimmen abgeräumt. Und jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Sitzverteilung im Stadtrat. Hier gibt es eine stärkste Fraktion, die Grünen mit Future zusammen mit 11 Sitzen. CDU und SPD haben 10, Linke und AfD 8, die FDP Tierschutzpartei 6 und die Gartenpartei und Tierschutzallianz haben dann nochmal 3 Plätze. Und ich glaube, das ist ja auch ein Novum, dass hier so Gartenpartei, Tierschutzallianz, Tierschutzpartei in kommunalen Gremien sitzen oder auch Future, ne?
Mhm. Ja, Future ist eine Wählervereinigung an der Stadt Magdeburg, die seit vielen Jahren auch schon aktiv sind, sich auch um die Kommunalpolitik kümmern und auch ein Angebot unterbreiten, dass man jetzt abseits von den klassischen Parteien praktisch nutzen kann. Die Gartenpartei selber ist natürlich ein Novum, ganz klar, deutschlandweit. Das sind sie, glaube ich, nur in Magdeburg in einem kommunalen Gremium und sind mal geboren worden aus der Angst um die Kleingärten in der Stadt Magdeburg. Als städtisch geprägter Bereich spielen die Kleingärten natürlich eine soziale und ökologische wichtige Rolle in der Stadt. Und im Zusammenhang mit Bauvorhaben gab es mal so ein bisschen die Absicht, die ein oder andere Gartenanlage vielleicht verschwinden zu lassen und im Bauland umzuwandeln. Was am Ende auch gar nicht passiert ist, aber das war so ein bisschen das Motiv der Gründung der Gartenpartei, sich dort aktiv einzubringen. Und ich finde, das ist an sich auch ganz gut gelungen. Sind im Stadtrat jetzt schon, ich glaube, in der zweiten Legislaturperiode jetzt auch mit dabei. Vertreten da, obwohl sie nur relativ gering vertreten sind, mit einer relativ lauten Stimme dabei und haben natürlich insbesondere Grüne und, sagen wir jetzt, Garten-Themen eine Rolle im Stadtrat und bereichern so die Parteienlandschaft, glaube ich, und sind eben auch ein Angebot für den Magdeburger, sich kommunal in irgendeiner Weise zu beteiligen.
Also das heißt, sie treten auch dieses Mal?
Die treten auch wieder dieses Jahr wieder an. Man kann sagen, in alle 10 Parteien, glaube ich, die wir jetzt im Stadtrat vertreten haben, treten auch bei der Kommunalwahl 2024 wieder an. Was ich auch erstmal ein gutes Zeichen finde, ganz grundsätzlich. A, ist es natürlich damit Erfahrung verbunden im Stadtrat. B, hat der Wähler natürlich schon einen gewissen Eindruck, wie verhalten sich bestimmte Parteien oder Wählervereinigungen bisher in der vergangenen Legislaturperiode. Und man hat natürlich auch einen gewissen Eindruck davon, als wenn jetzt eine neue Partei, eine neue Wählervereinigung ganz neu kommt, wer verbirgt sich denn dahinter? Und insofern darf man mit Spannung auf die Kommunalwahl sehen. Ich persönlich würde mir natürlich hoffen, dass wir die Zahl von 54% Wahlbeteiligung also mindestens erreichen. Das wäre sehr, sehr wichtig, um dem Stadtrat auch ein großes Mandat mitzugeben. Nun wissen wir immer, das hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt vom Wetter und von welchen Wahlen an dem Tag auch gerade noch stattfinden. Insofern kann man vielleicht noch froh sein, dass die Europawahl zeitgleich stattfindet. Das motiviert vielleicht den einen oder anderen auch noch zur Wahl zu gehen, dass sie sich dann gegenseitig befruchten. Ja, da bin ich ja sehr gespannt, was da passiert und freue mich drauf. Insgesamt gibt es noch 3 weitere Angebote. Volt, die Freien Wähler und noch ein Einzelbewerber, der noch oben drauf kommt, sodass man im Prinzip aus 13 verschiedenen Wahlvorschlägen auswählen kann jetzt bei der Kommunalwahl.
Und schon mal ein kleiner Spoiler, ob das Wetter wirklich was mit der Wahlbeteiligung zu tun hat. Wir haben noch eine Folge vorbereitet mit einem Wahlforscher, in dem wir zum Beispiel genau über dieses Thema sprechen. Denn das ist mittlerweile ganz gut nachgewiesen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Sei gespannt.
Bin ich.
Gibt's denn jetzt irgendwelche Zugpferde, die nicht wieder antreten, oder gibt's neue Stars am Parteienhimmel in Magdeburg, die ihren Hut in den Ring werfen?
Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Wir haben mit Reinhard Stern von der CDU einen langjährigen Stadtrat dabei, der seit 1990 unterwegs ist im Stadtrat, sehr erfahren, vor allen Dingen in Bau- und Finanzthemen unterwegs war. Der tritt also nicht wieder an. Das kann man sagen. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, noch 5, 6 weitere Stadträte. Ich glaube aber kaum, dass das auf die Wahlentscheidung, den Wahlausgang entscheidenden Charakter haben wird. Insgesamt bei dem Blick auf die neuen Kandidaten kann man feststellen, wir haben 489 Kandidaten insgesamt, die es zur Wahl stellen. Das sind rund 40 mehr als bei der Kommunalwahl 2019. Auch das zeigt, dass also auch das Motiv, sich politisch zu engagieren, durchaus auch in der Stadtgesellschaft vorhanden ist. Wir alle wissen ja mit der politischen Entwicklung in den vergangenen Jahren insbesondere, wie schwierig es ist, sich öffentlich politisch zu engagieren. Wer öffentlich kegelt, muss auch öffentlich eine ganze Menge aushalten. Nicht zuletzt auch in sozialen Medien. Insofern ist auch für die Kommunalpolitiker, glaube ich, sehr, sehr anstrengend und verlangt auch ein gewisses Mut und Selbstbewusstsein, bei den Kommunalwahlen anzutreten, weil das auch die unmittelbarste Form des politischen Engagements ist, wenn man jeden Tag unterwegs ist in dieser Stadt und damit mit seinen Wählern, / Magdeburgern oder seinen Nichtwählern vielleicht auch in Kontakt kommt. Das nötige ich mir bei allen antretenden Parteien durchaus Respekt ab, dass sie sagen, wir wollen was für Magdeburg bewegen. Über die inhaltlichen Fragen und Themen kann man sicherlich streiten und diskutieren, aber wichtig ist, dass der Magdeburger eine große Auswahl hat, ein breites Spektrum, und ich glaube, das ist bei der Wahl 2024 jetzt auch wieder gegeben.
Wie sieht's denn aus? Viele junge Kandidaten, eher ältere Kandidaten, eher Männer als Frauen? Welche Partei hat die größte Liste?
Also wir haben die großen Parteien, haben auch die größten Listen. Also wir haben, ich glaube, die 5, 6 großen Parteien sind alle mit über 70 Kandidaten im Rennen. Das zeigt also auch, dass sie in der Stadtgesellschaft auch verankert sind. Die muss man natürlich erstmal finden. Nicht alle sind Parteimitglied, das ist auch klar. Aber sie finden eben engagierte Leute. Was auch darauf hindeutet, je mehr Kandidaten man natürlich aufstellt, desto mehr Stimmen zieht man auch. Wer am Ende einzieht, muss man sehen. Wir haben ja gesehen, 10 bis 12 Kandidaten wird vielleicht der Wahlsieger vermutlich in den Stadtrat entsenden. Das heißt, da fallen große Teil von der Kandidatenliste dann wieder raus. Aber ich glaube, das ist so für alle Parteien zu sehen, dass man großen Wert darauf legt, eine große Kandidatenanzahl anzubieten. Selbst die Gartenpartei sind, glaube ich, mit sehr vielen Kandidaten vertreten, obwohl sie im Stadtrat selber also jetzt nicht so eine hohe Sitzzahl haben. Also das, denke ich, ist schon ein großes und ein gutes Merkmal für die Kommunalwahl.
In Mansfeld-Südharz hatten wir das Phänomen, dass es eine große Altersspanne gab, also sehr junge Kandidaten, teilweise auch sehr, sehr, sagen wir mal, betagtere Kandidaten. Wie ist man da in Magdeburg so aufgestellt?
Naja, es ist eine bunte Mischung, also von der Altersstruktur her. Wir haben welche, die sind tatsächlich erst 18 geworden. Wir haben aber auch welche dabei, die sind über 80. Klaus Kutschmann, den kennt man vielleicht so ein bisschen von einer als langjähriger Tierarzt, auch überregional Präsident der Tierärztekammer gewesen. Werner Heller von der FDP ist auch jemand über 80, der also auch einen Großteil an Erfahrung mitbringt. Ob die dann einziehen, muss man sehen. Ansonsten ist es eigentlich mit dem Blick auf die Kandidaten schon, was man das Alter angeht, sehr durchmischt, was die Berufswahl angeht, auch sehr durchmischt. Wir haben, glaube ich, 30 Akademiker dabei, da muss ich mal schnell gucken, 18 Studenten, was ich also auch sehr, sehr gut finde, 4 Azubis, ein Adligen, zumindest den Namen nach, haben wir dabei. Und was die Frauenquote betrifft, finde ich, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit 153 Frauen, die kandidieren. Das sind so gut 30%. Finde ich, entspricht zwar nicht dem Bevölkerungsanteil, ganz klar, aber gemessen an dem, was man da so aufholen muss und der Frage, dass immer Frauen kandidieren, finde ich jetzt erstmal ein gutes Ergebnis oder ein gutes Angebot. Ja.
Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was macht denn Magdeburg jetzt, um in Sachen Einwohnerzahl an Halle vorbeizuziehen, womöglich?
Naja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal liegt Halle vorn, mal liegt Magdeburg vorn. Sehr unterschiedlich dabei. Meist liegt jetzt auch so ein bisschen an den Studentenzahlen, wie die schwanken zwischendurch. Und Magdeburg hat ja sozusagen, ist ein wichtiger Wohnstandort und Arbeitsstandort natürlich und zieht viele Leute aus dem Umland an. Halle hat ja auch Eingemeinde nach 1990 dadurch seine Einwohnerzahl auch erst vergrößert, was Magdeburg nicht gemacht hat, muss man auch zur Genesia vielleicht sagen. Aber am Ende, glaube ich, ist das eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine kleine Frotzelei zwischen beiden Städten, die ich immer ganz angenehm finde. Das ist ja nicht böse gemeint, sondern so ein bisschen kleiner Wettkampfcharakter innerhalb von Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, beide Städte haben ihre Stärken, beide Städte haben ihre Potenziale, die man noch besser nutzen kann. Das ist ganz klar. Und insgesamt muss man auch sagen, ist es, glaube ich, jetzt mit dem Blick auf Sachsen-Anhalt und vielleicht auch die Bedeutung im ganz Deutschland ja wichtig für so ein Land wie Sachsen-Anhalt, dass sich auch die beiden großen Städte da auch weitgehend einig sind, auch in den Botschaften, die sie nach außen aussenden. Und ich glaube, da ist sehr viel passiert in der Entwicklung in beiden Städten. Zukunftszentrum jetzt in Halle, wenn man da mal blickt, so als die große Botschaft, die nach außen geht, mit Magdeburg natürlich jetzt Intel, das Thema, was alles überlagert, was übrigens auch, denke ich mal, mindestens bis nach Halle ausstrahlt, muss man auch sagen, auch mit der Autobahn ist man ja in 40, 45 Minuten dann im Prinzip auch beim Intel-Gelände. Und insofern ist es da, glaube ich, eine große Symbiose und alles andere ist natürlich so ein bisschen im Bereich Augenzwinkern und Fußball, Handball ist Magdeburg klar vorne, Halle hat andere Stärken sicherlich, ganz klar, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Ziel, dass wir morgens die Stadträte aufstehen in Magdeburg und sagen, wann sind wir wieder größte Stadt in Sachsen-Anhalt. Das ist eher so ein Ding für die Statistiker.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, das war noch nie. Wir sitzen gerade in Halle.
Ja, also, naja, da streiten sich auch die Gelehrten, weil die Zahlen sind ja sehr unterschiedlich, mit Zensus, ohne Zensus, wer hat den ermittelt, die Stadt selber, das Statistische Landesamt, da sind auch ein paar statistische Unschärfen drin und am Ende geht es um 300 Einwohner, die irgendjemand jetzt mehr hat oder nicht. Also ich finde es ganz amüsant und wir als Zeitung nutzen das natürlich auch manchmal als Vorlage, um ein bisschen, sagen wir mal, Unterhaltungswert und ein bisschen Salz in die Suppe bei der Berichterstattung zu streuen und freuen uns, aber nicht zuletzt sind wir ja als Schwesterhaus jetzt mit der Mitteldeutschen Zeitung natürlich auch eng verbunden und gucken auch, was die Kollegen hier machen und freuen uns über jede Entwicklung, die positiv ist, in Magdeburg als auch in Halle natürlich, ganz klar.
Du hast gerade das Thema Intel angesprochen. Die Ansiedlung ist durch, ist klar, so wird es laufen. Welchen Einfluss hat das womöglich auf das Wahlergebnis am 9. Juni?
Ja, aufs Wahlergebnis würde ich jetzt sagen, vielleicht gar nicht so sehr. Die Grundsatzentscheidung ist gefallen, muss man auch vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wie ich finde, in einer hervorragenden Arbeit der Stadtverwaltung mit dem bisherigen OB Trümper an der Spitze in gemeinsamer Arbeit über Partei- und Verwaltungsgrenzen hinaus mit Ministerpräsident Haseloff, CDU, also Trümpert, SPD, die also da im Hintergrund also mindestens 1,5 Jahre lang gewirkt haben, um diese Mega-Investitionen, das muss man ganz klar sagen, überhaupt nach Sachsen-Anhalt zu holen und natürlich nach Magdeburg. Als Magdeburger freut mich das natürlich ganz besonders, aber dass es eben auch in Sachsen-Anhalt so etwas möglich ist. Das ist also für mich eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Nachricht und Investition, die wir in den letzten 33, 34 Jahren oder vielleicht überhaupt in den letzten 100 Jahren vielleicht in Magdeburg gehabt haben. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles so bleibt und der Spatenstich erfolgt und die Fabriken gebaut werden, ist das für mich ein entsprechender Kern und Initialzündung für Magdeburg mit dem Umkreis um 100 Kilometer ringsrum, denke ich, mit einer breiten Wirkung, die man heute, glaube ich, noch gar nicht so sehr ermessen kann. Die Fachleute sicherlich schon, aber ich glaube, der gemeine Bürger, für den, der hört jetzt immer Intel oder liest was in der Zeitung über Intel, aber noch drehen sich ja keine Baukräne oder man sieht irgendwas oder irgendwie Chips kommen irgendwo her. Ja, das wird noch ein bisschen dauern und insofern auch vielleicht auch die Wirkung. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das die wichtigste Investition wird und so ähnlich wie vor 100, 150 Jahren vielleicht auch die Ansiedlung des Maschinenbaus in Magdeburg mit Krupp Krusern und weiteren Unternehmen, die über 50, 60 Jahre lang Arbeitgeber in der Stadt waren, wird diese neue Technik und diese neue Ansiedlung von Intel eine Grundlage schaffen für die, ich wird man vielleicht sogar die nächsten 50, 60, 70, 100 Jahre für die Stadt. Und insofern ist das eine ganz wichtige Botschaft und allen Akteuren, Beteiligten kann man da nur danken, dass das also tatsächlich auch geklappt hat. Und wenn es jetzt die Frage ist zur Wahlentscheidung, ich glaube, im Stadtrat ist nach meinem Vernehmen niemand dabei, der in der Totalopposition ist gegen Intel. Also mal abgesehen davon, dass es auch nicht mehr rückgängig immer zu machen wäre. Es geht jetzt eher darum, zu gucken, wie kann man die Vorlage, die so ein Unternehmen wie Intel bietet mit seiner Investition, mit den Mitarbeitern, die sie mitbringen und beschäftigen, 3.000 werden das sein ungefähr, im Kern bei Intel, man rechnet insgesamt mit 10.000 Arbeitsplätzen mindestens im Umfeld. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Stadt Magdeburg und den Umkreis natürlich. Und da wiederum ist die Stadtpolitik natürlich jetzt gefragt, zu sagen, also das hat Auswirkungen auf Schulen, auf Kindergärten, auf die Universität, auf den Verkehr, auf Einkaufsmöglichkeiten, auf Freizeitmöglichkeiten. Es wird einen Impuls, denke ich mal, geben, auch für den Innenstadthandel. Das sind ja gut bezahlte Arbeitsplätze. Menschen, die aus aller Welt nach Magdeburg kommen und insofern auch die Innenstadt beleben für die Gastronomie, für den Einzelhandel. Glaube ich, ist das noch eine Wirkung, die jetzt weit ab von der eigentlichen Frage, wie viel Schiffs da produziert und so weiter, eine Riesenrolle spielen werden für die Stadt und eine große Vorlage ist. Und ich glaube, erst in 10 Jahren vielleicht wird man erstmal ermessen können, welche Bedeutung diese Intel-Ansiedlung für die Stadt Magdeburg und die Region hat. Und sie hat ja jetzt schon riesen Auswirkungen und positive Effekte. Deutschland europaweit, mindestens dort, schaut man natürlich auf diese Intel-Investition, die mit Magdeburg verbunden ist. Ganz klar, von Markus Lanz bis anderen großen Shows und Themen in Deutschland wird Magdeburg über Intel natürlich wahrgenommen. Und es hat aus meiner Sicht noch einen zweiten entscheidenden Punkt, nämlich wenn so ein Unternehmen wie Intel sich ansiedelt in Europa und mit Sicherheit 40, 50 Angebote hatte, wo lässt man sich denn nieder, von Portugal über Spanien bis Polen und in vielen anderen Ländern, stellt sich ja die Frage, warum ist es jetzt Magdeburg geworden? Und das wiederum deutet darauf hin, dass also die Stadt- und Landespolitik, insbesondere der Bund obendrauf mit Förderung, da hervorragende Arbeit geleistet hat. Und wenn sich ein Unternehmen wie Intel ansiedelt in Europa, in Magdeburg, dann werden viele andere Firmen sagen, wenn ein Weltkonzern wie Intel sich für Magdeburg, oder sagen wir mal für Sachsen-Anhalt entscheidet, das muss ja Gründe haben. Also gucken wir uns doch den Standort auch mal an. Und das merkt man schon, es gibt ja schon erste Unternehmen, die also auch sich im Umfeld oder im Vorfeld der Intel-Ansiedlung in Magdeburg, also auch, oder für Magdeburg und den Großraum Magdeburg auch entschieden haben. Und da sieht man schon, welche Wirkung eine solche Ansiedlung hat. Und wie gesagt, zurück zur Stadtpolitik, die Aufgabe des aktuellen und des künftigen Stadtrates und der nächsten Legislatur, danach wahrscheinlich auch noch, wird eben sein, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen und das zu begleiten. Aber da herrscht vom Grundsatz her Konsens. Sicherlich gibt es in den einzelnen Nuancen noch Unterschiede. Braucht man eine Straßenbahn bis zu Intel durch den Stadtteil Ottersleben? Ja oder nein? Möchten das die Bürger vor Ort? Ja oder nein? Das sind sicherlich Streitfragen, über die man jetzt vom Grundsatz her diskutieren muss. Aber unstrittig, glaube ich, ist bei der Mehrheit der Magdeburger und ich glaube bei der Mehrheit auch der Parteien, dass man diese Chance einfach nutzen muss, also kommunalpolitisch, mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, Kommunalfinanzen und so weiter.
Also erstmal kein wahlentscheidendes Thema, aber sicherlich ein Punkt, der viele herausfordernde Aufgaben verspricht für die Zukunft und für die Gewählten. Gibt es denn andere wahlentscheidende Themen aktuell?
Naja, in der Anmoderation habt ihr es ja schon gesagt, die ganz großen Themen in Magdeburg sind eigentlich jetzt erstmal vom Tisch, ohne dass ich jetzt die anderen Probleme kleinreden will. Der Tunnel hat uns natürlich über 20 Jahre von den Anfängen der Planung natürlich beschäftigt. Ganz klar, der Strombrückenzug, der jetzt auch fertiggestellt wurde, auch beides, also der Tunnel vielleicht nicht unstrittig, aber der Strombrückenzug schon, der die beiden großen Stadtteile Magdeburg verbindet, hochwassersicher nun gemacht hat. Das waren noch zentrale Punkte, auf jeden Fall. Jetzt in der aktuellen Stadtpolitik geht es sicherlich darum, unter anderem die Gesundheitsversorgung. Magdeburg hat ein großes städtisches Klinikum mit einer hervorragenden qualitativen Versorgung, aber wir haben natürlich auch das Uniklinikum und noch zwei weitere Krankenhäuser in der Stadt, die in privater Trägerschaft unterwegs sind. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht es da weiter? Was ist jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Das ist auch eine Entscheidung, die Magdeburg eigentlich nicht alleine treffen kann, sondern nur im Konzert mit den privaten Trägern und dem Land sich abzustimmen, wo ist welche medizinische Versorgung sinnvoll, wer muss was bezahlen, wo sind Doppelstrukturen, wer kann sich spezialisieren. Also das ist eine schwierige Frage, vor der die Stadtverordneten da sicherlich stehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ganz klar möchte natürlich die Stadt auch in eigener Trägerschaft ein Krankenhaus behalten, weil man dann auch Zugriff hat. Aber auf der anderen Seite spielen natürlich Krankenkassen und Investitionskosten eine große Rolle und auch das städtische Klinikum. Das ist kein Einzelfall von den 42 Krankenhäusern, die wir, glaube ich, in Sachsen-Anhalt haben, hat natürlich aktuell einen sehr hohen Zuschussbedarf aus Gründen der Pandemie und so weiter. Zweite große Frage ist sicherlich die Verkehrswende, die also auch alle Städte haben. Magdeburg ist natürlich auch eine baustellengeplagte Stadt, was erstmal auf der einen Seite ein gutes Zeichen ist, nur eine Stadt, die sich in der gebaut wird und bewegt sich etwas. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Herausforderung für alle, für Fußgänger, Radfahrer und so weiter. Dass das gelingt, da wird sicherlich in Richtung vor allen Dingen für die Radfahrer etwas zu gestalten sein. Aktuell wird auch gerade eine Verkehrs-Radfahr-Konzeption auf den Tisch gelegt und vorbereitet. Straßenbahn in Magdeburg wird ausgebaut mit weiteren großen Strecken. Das, denke ich mal, ist noch ein zentrales Thema und ganz global natürlich auch die Kommunalfinanzen. Magdeburg ist knapp eine Haushaltssperre entgangen durch auch nochmal kluge Finanzpolitik. Und die beiden anderen Themen Migration, die also auch alle Städte aktuell zu bewältigen haben, und Ordnung und Sicherheit sind sicherlich die Themen, die wir haben. Man kann aber jetzt nicht sagen, also ich sehe zumindest jetzt kein zentrales Thema in Magdeburg, dass man sagen kann, ist jetzt jemand für das Thema A oder B. Selbst das Thema Elbbrücke, eine dritte Elbbrücke in Magdeburg, die, glaube ich, die Stadt durchaus dringend nötig hätte, darüber kann man streiten. Das haben auch einige Parteien in ihrem Wahlprogramm drin. Aber selbst wenn der neue Stadtrat sich am nächsten Tag entscheiden würde, wir sind alle für den Bau der neuen Elbbrücke im südlichen Teil der Stadt, dann würde es wahrscheinlich noch 10, 15, 20 Jahre vergehen, bis sie dann tatsächlich gebaut wird mit allen Genehmigungsverfahren und so weiter. Also das ist sehr, sehr schwierig. Da ist jetzt auch aktuell Konsens. Wir wollen die neue Strombrücke, die jetzt fertig ist, erstmal gucken, wie der Verkehr sich jetzt entwickelt und welche Verkehrsströme dort entstehen und welcher Bedarf entsteht. Und auf dieser Grundlage soll dann auch nochmal im Stadtrat entschieden werden, sicherlich im neuen gibt es eine dritte Elbbrücke oder nicht. Also dieses ganz große zentrale Thema, glaube ich, gibt es nicht. Was die Leute natürlich beschäftigt, ist Verkehrswende, ist Ordnungssicherheit, ist Soziales und die Frage Migration. Das denke ich. Aber da unterscheidet sich Magdeburg, glaube ich, nicht von Halle und vielen anderen Städten.
Wir sind gespannt.
Magst du eine Prognose abgeben für die Wahl? Wer wird am Ende die stärkste Partei?
Ja, das ist natürlich schwer vorherzusehen. Also wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich mal reinschauen. Es ist ein bisschen Bauchgefühl, das, was so meine These ist. Ich glaube schon, die AfD wird sicherlich durchaus ihr Ergebnis bestätigen, wenn nicht sogar ausbauen können. Ich glaube auch durchaus, dass die größeren Parteien, CDU, SPD, in etwa vielleicht dort einkommen, wo sie jetzt auch schon sind. Da vermute ich keinen großen Zugewinne, aber auch keine Riesenverluste, weil ich glaube, dass also insbesondere die beiden Parteien, also eben auch langjährige Kommunalwahlkandidaten haben, die in der Stadt verankert sind, die Leute kennen. Bei der Kommunalwahl guckt man ja schon noch etwas genauer vielleicht hin, wer, was macht mein Nachbar, wo ist der und so weiter. Das denke ich schon. Spannend wird es sicherlich bei den Linken sein. Wie geht es da weiter? Die durch die auch diese Spaltung mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, da geht sicherlich auch ein Stück weit ein kleiner Riss auch durch den Stadtverband in Magdeburg. BSW selber tritt zwar jetzt nicht an. Aber es ist ja zu erwarten oder zu vermuten, dass aus diesen Gründen heraus möglicherweise die Wählerschaft sagt, wir halten uns da ein Stück weit zurück. Bei den Grünen ist eine schwierige Prognose, glaube ich, möglich. Guck mal auf den Bundestrend, sagt man natürlich, der geht abwärts. Das ist klar. Aber traditionell haben ja die Grünen gerade in großen Städten da ihre Stammwählerschaft, anders als vielleicht auf dem flachen Land. Und insofern bin ich da mal gespannt, wie sich das auswirkt und niederschlägt im Wahlergebnis. Muss man sehen, bei den kleineren Parteien, bin ich mal gespannt. Ich denke, ich würde mich freuen, wenn also wir eine großes Parteienspektrum auch wieder im neuen Stadtrat haben. Das ist, glaube ich, gut für die Entscheidungsfindung und vielleicht auch für die eine oder andere kleine Koalition, die man dann eingehen muss. Future, unsere einzige Wählervereinigung, die wir jetzt hier haben, glaube ich, dass sie es auch wieder reinschaffen. Bei den Tierschutzparteien ist schwierig, ob es beide wieder reinschaffen, muss man sehen. FDP hat eigentlich auch eine starke Kandidatenschar in Magdeburg versammelt und denke ich mal, dass sie es auch wieder reinschaffen. Ansonsten Freie Wähler, Volt und auch der Einzelbewerber wünsche Ihnen alles Gute, aber ich würde jetzt mal sagen, die Chancen sind relativ gering, weil die auch zum Teil gar nicht in allen Wahlbereichen antreten. Also das ist rein organisatorisch schon sehr, sehr schwierig.
Du hast die Gartenpartei vergessen.
Ja, die Gartenpartei, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist ein kleines Novum in Magdeburg. Die sind also auch sehr unterwegs, kandidatenstark unterwegs, auch mit vielen, die gar nicht Mitglied sind.
Also wieder am Start.
Ich denke, die sind auch wieder am Start. Ja,
okay. Mhm. Rainer Witt, danke schön für den Einblick in die Landeshauptstadt. Das war auf jeden Fall sehr informativ und informativ bleiben wir natürlich auch in unserer kommenden Folge. Dann gehen wir von der Landeshauptstadt ein bisschen weg. Wir öffnen den Fokus auf komplett Europa, denn es steht ja nicht nur die Kommunalwahl an, sondern auch die Europawahl. Wir sprechen mit Jana Windwehr von der Uni, was denn die Europawahl und Europa überhaupt bedeutet und wo wir jeden Tag vielleicht mit Europa in Berührung kommen, ohne das zu merken. Auf jeden Fall eine extrem spannende Folge. Schaltet ein.
Und damit verlassen wir streng genommen den lokalen Raum auch gar nicht, denn gerade die Frage, wie sich Europa bei uns vor der Haustür bemerkbar macht, ist eine, die mich brennend interessiert. Wenn es euch ähnlich geht, seid wieder dabei. Wir freuen uns.
Besten Dank. Ciao.
Ciao.